Bitte bleiben Sie zu Hause. Dieser Appell in Lockdown-Zeiten, der galt für alle und traf doch auf unterschiedlichste Wirklichkeiten. Klar, dass sich so ein Shutdown in der Villa am Stadtrand ganz passabel aushalten ließ. Zu fünft in der Drei-Zimmer-Wohnung im sozialen Brennpunkt sah das schon ganz anders aus. Was aber war mit denen, die einfach deshalb nicht zu Hause bleiben konnten, weil sie kein Zuhause haben, weil sie auf der Straße leben? Dieser Frage ist Christina Bacher nachgegangen, die Chefredakteurin des Straßenmagazins Draußenseiter. Und sie hat die Erfahrungen von Obdachlosen und Wohnungslosen jetzt in einem neuen Buch zusammengetragen, die Erfahrung speziell in der Pandemie, im sozialen Lockdown. Herzlich willkommen, Frau Bacher, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, zu Beginn der Corona-Krise, da waren wir alle überfordert. Nicht nur wir als Privatpersonen, sondern auch die Politik, die Stadtverwaltung, die öffentlichen Institutionen. Was hat das ganz konkret für Leute bedeutet, die auf der Straße leben?
Naja, mein Eindruck und meine Erinnerung ist eben, dass jeder erstmal auf sich selbst geguckt hat. Aus Unsicherheit und Angst. Und da vergisst man schon mal ganz schnell, dass es Menschen gibt, die auf einen angewiesen sind. Vielleicht hat man das vorher auch gar nicht so gemerkt. Auf jeden Fall haben wir viele Leute, die auf der Straße leben und die so unser Straßenmagazin verkaufen und mit denen ich gesprochen habe, erzählt, dass sie sich plötzlich ganz einsam gefühlt haben, weil ihnen die Nachbarn weggebrochen sind. Und das fand ich eigentlich eine interessante Beobachtung, weil man sich ja gar nicht so als Nachbar fühlt.
Ne? Wer sind dann die Nachbarn, genau?
Ja, die Geschäftsleute, die Passanten, die Leute, die man eben jeden Tag trifft. Und die zum Beispiel, wenn man am Rudolfplatz Platte macht, die dort eben jeden Tag sich bewegen und die mal vielleicht ein bisschen Geld spendieren, vielleicht mal einen Kaffee ausgeben und einfach mal ein liebes Wort wechseln. Und ich glaube, das war am Anfang das Schlimmste. Es war einfach niemand mehr da, der mit dem einen oder anderen gesprochen hat.
Das war das Schlimmste, sagen Sie. Sie sind ja ständig im Austausch mit den Betroffenen gewesen, auch schon am Anfang. Was war da noch sehr, sehr belastend und ganz schwer?
Naja, dann fiel natürlich dadurch auch das Flaschenpfandsammeln weg, das Betteln konnte man vergessen. Es war ja einfach niemand mehr da, der einem irgendwie was dagelassen hätte. Das war vielleicht dann, ich sag jetzt mal, finanziell auch eine Einbuße. Letztlich war die eine oder andere Suppenküche auch nicht mehr da. Wurden Angebote eingestellt, erstmal zum Glück. Kann man nicht sagen im Nachhinein, also wir sind ja noch mitten in der Pandemie, aber wenn wir jetzt auf den Anfang gucken, kann man sagen, das war wirklich nur eine ganz kurze Zeit, wo ganz viel stagnierte plötzlich.
Und dann war es aber doch irgendwie auch relativ schnell in den Köpfen der Leute. Was waren denn dann in diesen ersten Zeiten die wichtigsten Hilfen und die wichtigsten Helfer und Helferinnen für Wohnungs- und Obdachlose?
Ja, es war erstmal schwierig, eine Dusche zum Beispiel zu installieren, mehrere Duschen, Toiletten zu installieren. Es war ja alles sozusagen nicht mehr möglich dadurch, dass auch die Restaurants und Kneipen nicht mehr auf hatten. Das sind ja Grundbedürfnisse des Menschen, die da irgendwie plötzlich, war man so richtig auf sich alleine zurückgeworfen und wusste gar nicht, wo kann ich denn jetzt überhaupt hingehen zum Wäschewaschen, zum Duschen, welche Kleiderkammer hat noch auf. Und das hat sich relativ schnell wieder zurechtgeruckelt, weil man im Plattentelefon auch schnell Informationen von anderen bekommt. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, und dann gab es wirklich ganz tolle Menschen, Einrichtungen, Vereine, Ehrenamtlerinnen, die losgelegt haben und einfach gesehen haben, hier ist ein Missstand, also wird da jetzt geholfen. Und da habe ich versucht, in diesem Buch auch einige Beispiele zu nennen, einfach nicht, um immer zu sagen, was ist nur schlecht gelaufen, sondern auch, man kann ja da auch anknüpfen und sagen, was ist gut gelaufen, was können wir daraus lernen und wie machen wir es in Zukunft besser.
Da kommen wir gleich auch nochmal genauer drauf, auf diese Beispiele. Mir fällt jetzt spontan diese Gabenzäune ein, die es für Obdachlose dann ganz spontan an verschiedenen Stellen in der Stadt gab. Ja, wir sprechen jetzt aber in einem Moment, in dem sich tatsächlich ja wieder ein neuer, harter Corona-Winter anbahnt. Es hat sich viel getan, höre ich jetzt schon raus. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Was ist jetzt mittlerweile der Status quo der Hilfen für Menschen ohne festen Wohnsitz? Hat sich da so eine Grundversorgung unter Pandemiebedingungen eingespielt?
Also die Grundversorgung war vielleicht mit wenigen Tagen Ausnahme immer gewährleistet. Und ich habe auch mit dem mobilen medizinischen Dienst gesprochen zum Beispiel. Es war auch eine medizinische Versorgung gewährleistet. Aber was natürlich dramatisch ist, Sie haben vorhin angesprochen, Leute, bleibt zu Hause, schützt euch. Und das war einfach nicht möglich für Menschen, die draußen Platte machen, die kein Zuhause haben. Das heißt, man hätte natürlich relativ schnell die ganzen leeren Hotels und Hostels anmieten können und sagen können, die Leute brauchen Einzelzimmer, die müssen sich zurückziehen können und nicht zu 5 zu 10 in einem Zimmer. Das war schon ein Manko. Und bis jetzt haben sich da alle schwer getan. Das war in anderen Städten anders. Und hier gab es ja ein gutes Beispiel. Tatsächlich ein privater Verein hat ein Hostel am Bahnhof gemietet und 36 Menschen ein Einzelzimmer garantieren können über den letzten Winter und wird jetzt wieder aktiviert. Und dazu noch die Arbeitsstellen sozusagen beibehalten von den Leuten, die eigentlich jetzt auch arbeitslos geworden wären, die dort ja arbeiten auch. Also ich habe das so formuliert im Vorwort, wo ein Wille zum Tun war und möglichst wenig Verwaltungsstrukturen, ist was passiert.
Was würden Sie sagen, was ist jetzt gerade ganz aktuell die drängendste Frage für Menschen auf der Straße?
Auf jeden Fall Wohnraum. Das klingt jetzt nach einem großen Thema. Aber es gibt jetzt aktuell gerade an diesem Wochenende ja schon eine Mahnwache mit Kundgebung am Bahnhof. Genau aus dem Grund, weil die Forderung, dass man 100 Wohnungen zeitnah für Menschen zur Verfügung stellt, wie das ja auch die Housing First Projekte zum Beispiel vom Frings-Treff machen und vom SKM, dass man sagt, man muss dringend Wohnraum anmieten oder kaufen, um Menschen, die überhaupt keine Chance haben, eine Wohnung zu finden oder ein Zimmer, um das denen zur Verfügung zu stellen, zu sagen, da können die sich schützen vor diesem Virus zum Beispiel, aber auch mal zur Ruhe zu kommen und zu überlegen, wie geht mein Leben weiter.
In Ihrem Buch über Köln im sozialen Lockdown, da schreiben Sie auch über ein besonderes Angebot der Obdachlosenseelsorge hier in Köln, das Nachtcafé. Das müssen Sie mal erklären, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist wirklich eine sehr beeindruckende Aktion, die seit fast mehr als 10 Jahren, kann man sagen, läuft. Die Schwester Franziska hat es damals aus Berlin sozusagen mitgebracht und hat gesagt, das müssen wir hier auch machen. Und seitdem läuft das, dass ein großer ehrenamtlicher Stab sozusagen im Winter jeden Abend in einer anderen Kirche die Räume öffnet und dann natürlich jetzt zu Corona-Zeiten sehr geordnet und auch ein bisschen limitiert mit den Schlafplätzen, aber sehr professionell, sage ich mal, auch mit so Plastikwänden dazwischen, eine Übernachtungsmöglichkeit anbietet und ein leichtes das Abendessen und ein Frühstück. Ne? Und ich habe das so erlebt, dass es nochmal eine ganz besondere Atmosphäre ist, wenn dann abends die Leute da eintrudeln, sage ich mal. Ne? Die haben alle einen harten Tag hinter sich gehabt und man merkt so richtig, wie die dann so zur Ruhe kommen, die Leute. Also ich war jetzt in St. Maria Kapitol, es ist aber auch in anderen Kirchen in Köln, wird vom Gubbio auch mitorganisiert und also das war für diese Reportage habe ich daran mal teilgenommen und fand das wirklich richtig spürbar, wie die Menschen abends zur Ruhe gekommen sind, bevor sie dann auch letztlich geschlafen haben. Ne? Mhm. Nochmal hier ein Gespräch, nochmal hier ein liebes Wort, so, ne? Und alles hinter diesen Plastikscheiben zwar, ne? Aber mit Abstand. Aber wirklich so, wie man das vielleicht auch in der Familie letztlich hat abends. Ne? Man nochmal so ein bisschen was über den Tag erzählt und dann gute Nacht.
Und besonders sicher vielleicht in der Kirche sich gefühlt haben. Gubbio, müssen wir nochmal kurz sagen, das ist ja die Wohnungs- und Obdachlosenseelsorge hier im Erzbistum Köln. Die haben auch eine eigene Kirche in der Kölner Südstadt. Wie haben Sie denn jetzt abgesehen von diesem Nachtcafé, diesem Übernachtungsangebot, kirchliche Fürsorge für Obdachlose in der Pandemie wahrgenommen?
Ja, also für mich von außen betrachtet, denke ich immer, eine Kirche ist ja ein großer Apparat. Ne? Und eben habe ich ja behauptet, da wo ein Apparat ist, da hat es nicht so gut funktioniert. Aber ich kann jetzt nur sagen, wir hatten am Anfang ein Problem mit sofort gesehen. Und zwar, es gibt weniger Suppenküchen, es gibt weniger Essen. Was machen wir denn jetzt? Wie kommen die Leute an ihr Essen? Und da haben wir innerhalb von 2 Tagen uns spontan zusammengesetzt und haben mehrere Sachen zusammen sozusagen rausgefunden, was man machen kann. Und da waren Leute vom Gubbio eben von der Obdachlosenseelsorge dabei, da war der Ansgar Puff dabei, wir haben zusammengesessen, manchmal kam auch der Frings-Treff und unsere Streetworkerin, so, und dann haben wir Essensgutscheine relativ schnell besorgt, in großen Mengen, damit die Leute in den Supermarkt gehen können und das fand ich besonders beeindruckend, wirklich nur kurze Zeit später war im Priesterseminar dieser Mittagstisch für Obdachlose, das heißt in einem in einem Raum, der eigentlich ja, sage ich mal, sonst belegt ist, der war jetzt frei. Wunderschöner Säulengang. Und da durften Menschen eine halbe Stunde lang in aller Ruhe am Tisch sitzen und wurden bedient und haben ein super leckeres Essen bekommen. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, dass sowas in so kurzer Zeit organisiert werden kann.
Also da hat die katholische Kirche mal eine gute Figur gemacht.
Ja, unbedingt. Also das, wie gesagt, also wir haben wirklich alle, und da nehme ich mich als Letztes, ich bin Journalistin, da haben die Streetworkerinnen, die Sozialarbeiterinnen, die Einrichtungen in Köln, alle haben wirklich Hand in Hand da gearbeitet dran, dass die Situation für die, ich sag mal, wirklich Ärmsten der Armen irgendwie nicht zum Fiasko wird.
Das Stichwort und zugleich das Reizthema im aktuellen Kampf gegen Corona ist jetzt im Moment ja Impfen. Auch vom Stand der Dinge in Sachen Impfen für Obdachlose erzählen Sie in Ihrem Buch. Was ist da der Stand der Dinge und was ist mit Boostern?
Ja, also meine Erfahrung ist, dass die Streetworkerinnen da sehr gute Arbeit geleistet haben, weil die nämlich auch mehrsprachig Flyer verteilt haben und teilweise auch auf Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch, Ungarisch, in allen Sprachen quasi die Leute informiert haben, was ist denn überhaupt, was hat es mit dieser Pandemie überhaupt auf sich und was bedeutet denn Impfen überhaupt, dass es wichtig ist und dass es nichts ist, was man von oben nur aufgedrückt bekommt, sondern sie haben versucht, das zu erklären. Und mein Eindruck ist tatsächlich, es gibt genauso viele Impfgegner, Gegnerinnen unter den Obdachlosen wie unter den anderen Menschen, wenn man das überhaupt so aufteilen wollen würde. Es gab riesige Impfaktionen im Gulliver zum Beispiel und auch woanders am Wiener Platz. Und das wurde sehr gut angenommen. Und klar, jetzt geht es ans Boostern. Also die meisten sind ja mit Johnson & Johnson geimpft worden. Da muss man jetzt mal gucken, wie das weitergeht, weil man die Leute ja auch nicht unbedingt findet. Ne? Also sie müssen ja wirklich auch freiwillig kommen und sagen, ich bin übrigens noch in Köln. Mhm. Ne? Weil manche ziehen ja dann auch weiter.
Und haben die einen Impfausweis?
Genau, also einen Impfausweis gibt es natürlich, weil die müssen sich ja auch ausweisen, wenn sie irgendwo reingehen wollen, ob das in der Einrichtung ist oder ja, genau, wie alle anderen Menschen eben auch. Ne? Also die haben ja ihren Ausweis oft dabei mit ohne festem Wohnsitzvermerk. Und Impfausweise kriegen die natürlich genauso ausgestellt. Und ich meine, das ist natürlich schon so, dass viele Menschen auf der Straße auch ein Handy besitzen. Man denkt immer so, haben kein Handy. Natürlich sind die genauso darauf angewiesen, an Informationen zu kommen und haben dann natürlich auch eine Impf-App. Ne? Also das gibt es schon.
Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe von doch auch mutmachenden Beispielen gehört, wie dann Hilfe gestemmt werden konnte, im Zusammenspiel von ganz vielen. Würden Sie, wenn Sie das so im Hinterkopf haben, sagen, aus der Perspektive der Betroffenen, ist nicht Ihre persönlich, aber Sie kennen die Betroffenen sehr gut, hat sich durch Corona auch was Gutes ergeben, was Positives durch die Pandemie entwickelt?
Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie etwas entdeckt in dieser Zeit, wo man mehr zur Ruhe gekommen ist, was vielleicht auch positiv sein kann. Aber ich kann jetzt tatsächlich diese Frage nicht beantworten. Ich kann nicht sagen, dass mir der eine oder andere gesagt hat, für mich hat sich in der Pandemie etwas zum Guten gewandt. Weil eigentlich einerseits gibt es die Menschen, die vielleicht, für die es überhaupt keine große Änderung gab, weil sie einfach so alleine leben und so abgeschottet von der Gesellschaft, dass sie das vielleicht gar nicht als große Änderung wahrgenommen haben. Und andererseits gibt es eben die so richtig aufgeschmissen waren, ich habe es vorhin schon erwähnt, die dann halt wirklich einsam waren, so wie auch Egbert zum Beispiel, der in einem Artikel vorkommt im Buch und der ja verstorben ist im letzten Jahr und der mir kurz vorher noch gesagt hat, für ihn, es ist die schlimmste Zeit seines Lebens, weil er erstens sich als sehr einsam begreift, weil die Passanten nicht mehr da waren und zweitens auch als Opfer von großer Gewalt, also größerer Gewalt noch, also als es vorher der Fall war. Also Übergriffe auf der Platte zum Beispiel haben stattgefunden und so weiter, kam mehrfach ins Krankenhaus. Also deswegen, da kann ich jetzt wirklich leider nichts Positives sagen. Aber ich habe natürlich auch nicht mit jedem gesprochen. Ne? Also das sind jetzt einfach auch nur Beispiele aus dem Buch und von den Leuten, mit denen ich habe sprechen können. Und natürlich wenn sich jemand verliebt hat auf der Platte, war das für den vielleicht auch eine schöne Zeit. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass das Leben ist ja weitergegangen.
Christina Bacher über die Erfahrungen von Obdachlosen im Lockdown. Und genau darüber hat sie gerade das Buch Die Letzten hier herausgegeben, mit Berichten von Betroffenen und von Menschen, die ihnen helfen. Im Daedalus Verlag erschienen, auch zu haben bei den Straßenverkäufern des Draußenseiters. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich, dass Sie uns davon erzählt haben.
Ja, sehr gerne.